Herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Titel Jagd nach Steuervorteilen kann ins Verderben führen. Ja, das klingt ja mal wieder richtig düster hier im Podcast, nachdem wir schon die Podcast-Folge 105 genannt hatten, Gefangen in der GmbH, jetzt das Verderben sogar im Titel. Was genau, Johannes, willst du uns mit dieser Podcast-Folge schon wieder sagen?
Ja, hallo erstmal, hallo Maurice und hallo an alle Zuhörer. Und diese Podcast-Folge ist praktisch die zweite Folge zu unserer Nummer 105. Damals haben wir auch einen Artikel aus der FAZ genommen und das ist wieder ein Artikel aus der FAZ, einen Monat später, aber vom gleichen Autor. Und ja, ich gebe dir recht, der Titel klingt noch drastischer oder gruseliger oder schlimmer, wie du es auch bezeichnen magst. Letztendlich geht es da wahrscheinlich wieder um das Gleiche, dass du mit dem Artikel schon die ganzen Klicks und nachher auch Leser anziehst und vielleicht der Inhalt vom Artikel dann gar nicht mehr so entscheidend ist. Ja, aber diesen Artikel, ähnlich wie beim ersten, habe ich auch von meinem Papa vorgelegt bekommen. Ne? Ich habe hier tatsächlich die Zeitung vor mir, beziehungsweise die Seite der FAZ. Und hier wollen wir einfach das gleiche Spiel auch machen, das Beispiel durchleuchten, das Fazit des Autors dann dementsprechend darstellen und dann schauen, was wir oder der Zacharias Zaster dazu sagt.
Und im letzten Artikel ging es ja darum, ob Immobilien im Privatvermögen sein sollen, ob sie in der GmbH sein sollen, beziehungsweise der Autor hat ja ganz klar gesagt, dass es nur eine Quatsch ist, Immobilien in der GmbH zu halten. Worum geht es denn jetzt im aktuellen Artikel?
Ja, und damals sind wir ja zum Ergebnis gekommen, ja, dass erstens sein Fazit damals aus einem individuellen Beispiel am Ende halt pauschaliert wurde und zweitens seine Berechnung zahlreiche inhaltliche und steuerrechtliche Fehler beinhaltet hat. Für uns war dann gar kein richtiges Fazit möglich, nur das Fazit, dass der Artikel so auch halt eben kein Fazit geben kann, ob die Immobilie jetzt eher im Privatvermögen oder in der GmbH aufgehoben ist. Und jetzt in diesem Artikel hat sich der liebe Autor die Immobilienschaukel ausgesucht, beziehungsweise nimmt diese eben genauer unter das Korn aus steuerlichen Gesichtspunkten und aus vermögenstechnischen Gesichtspunkten. Und ja, alle, die Ehegattenschaukel beziehungsweise diese Immobilienschaukel nicht kennen, da geht es einfach darum, dass ich durch den Verkauf an die Ehefrau, wenn ich es jetzt als Ehegattenschaukel sehe, einen AFA-Step-Up verursache, eine Vermögensverteilung hinbekomme, Zinsen und Verkäuferdarlehen absolut flexibel gestalten kann. Und durch diesen hauptsächlichen AFA-Step-Up, das heißt, die Abschreibung wird wesentlich höher, ich halt erhebliche Liquiditätsvorteile in der gleichen Immobilie schaffe, weil eben die Immobilie heute wesentlich mehr wert ist, als sie vielleicht halt damals zum Anschaffungszeitpunkt war. Wer sich da genauer informieren will, da haben wir die Folge 16, die Ehegattenschaukel. Da erläutern wir ganz genau, wie die funktioniert und unter welchen Gesichtspunkten sie eben Sinn machen kann.
Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass unser bekannter Autor auch die Ehegattenschaukel bzw. die Immobilienschaukel, den Begriff kannte ich noch gar nicht, jetzt auch sehr negativ sieht.
Ja, ich habe es dir gerade vor unserer Aufnahme erzählt, ne, dass ich ja mittlerweile über Insta-Werbung von der FAZ angezeigt bekomme. Durch das, dass ich FAZ verlinke, wahrscheinlich hier der Algorithmus mich als FAZ-Jünger erkannt hat. Und tatsächlich den Artikel, den wir in der Folge 105 hier aufs Korn genommen haben, ja, jetzt als erfolgreichster Artikel mir ausgespielt wird. Und dann kann ich schön draufklicken, muss aber dann den Artikel bezahlen. Und ich habe daraufhin auch eine Story erstellt und die FAZ erwähnt. Und vielleicht, ja, meldet sich die FAZ ja mal, weil auch dieser Artikel, ja, ist alles andere als eine seriöse Informationsquelle, wenn ich jetzt Immobilien besitze. Ja, sondern es geht letztendlich hier auch in diesem Artikel darum, Klicks zu erzeugen. Einmal online. Aber ich finde es halt erstaunlich, dass man diesem Artikel bzw. diesem Autor halt eine ganze Seite in der FAZ gönnt. Weil letztendlich, ja, die Klicks allein finde ich ja gar nicht so schlimm. Gefährlich finde ich aber die Falschinformation, die in diesem Artikel vermittelt wird. Ja, und ich glaube, ja, die Aussagen des Autors, auch dem Zitat, welches jetzt ich noch schildern wollte, beziehungsweise geschildert habe, nee, genau, es kommt doch, ne, weil er nimmt Bezug, das weiß ich gar nicht, gerade Moment, da, wo habe ich es denn stehen? Also ein ganz wunderbares Zitat. Letztendlich geht es darum, ja, dass der Deutsche ja noch einen größeren Trieb im Steuernsparen hat als der Sexualtrieb. Also der Sexualtrieb rückt an die zweite Stelle. So beginnt er auch diesen Artikel, ne, dass unser Steuerspartrieb noch wesentlich ausgeprägter ist. Und je älter wir werden, desto schlimmer wird es anscheinend. Ja, und dass wir hier halt alles Mögliche unternehmen, um Steuersparmodelle in jeglichem Sinne auszureizen.
Ich find, deiner könnte noch größer sein.
Was könnte noch größer sein?
Ein Steuerspartantrieb.
Also, ich habe jetzt gedacht, du meinst meinen Sexualtrieb.
Den kann ich nicht ganz so gut beurteilen.
Okay, also mein Steuerspartrieb ist vielleicht auch sehr ausgeprägt. Also damit beginnt der Autor auch den Artikel. Ja, finde ich alles andere als seriös, weil auch hier wird er auch gleich pauschaliert. Und eine andere Unterschrift, eine Bildunterschrift zu dem Artikel lautet: Mit Blick auf die eigene Immobilie sollte man nicht so heftig schaukeln. Ja, diesen Satz, den würde ich ja wirklich noch unterstreichen und dem würde ich auch zustimmen, ne, weil letztendlich ist es beim Schaukeln, ja, bei Immobilienschaukeln wie beim normalen Schaukeln auch, ja, wenn ich es da übertreibe, dann kann es eben sein, ja, dass es mich aus der Schaukel haut, ja, oder halt sonstige Unfälle passieren. Und so wäre es natürlich mit der Immobilienschaukel auch, wenn ich es eben zu heftig tue, ja, und hier in gewisse Richtungen übertreibe.
Johannes, jetzt spann uns nicht länger auf die Folter. Wie sieht das Beispiel jetzt konkret aus?
Okay, ja, also ne, es ist ein Beispiel, das will ich extra nochmal betonen. Ob fiktiv oder real, kann ich gar nicht sagen. Der Autor berichtet es natürlich aus einer realen Sicht. Ob es tatsächlich so ist, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber letztendlich geht es darum, und hier fängt schon, ja, ich sag mal, eine Herausforderung bei diesem Beispiel an. Du kennst es ja, du hast eine Immobilie, die besitzt vielleicht du und dann willst du schaukeln mit deiner Ehefrau. Hier ist die Ehefrau erstmal komplett außen vor. Es wird nur davon gesprochen, dass die Immobilie sich im Privatvermögen einer Personengesellschaft handelt, einer GbR. Und die wird jetzt, ja, verschoben in eine Personengesellschaft mit gewerblicher Prägung. Das ist die klassische GmbH und Co. KG. So ist der Ausgangsfall. Also es ist nicht der Ausgangsfall, den wir damals auch in unserer Podcast-Folge Nummer 16 besprochen haben, dass dir, Maurice, die Immobilie gehört und du schaukelst jetzt mit deiner Ehefrau. Sondern das Beispiel ist eine GbR. Und da wird auch kein Satz oder Wort darüber verloren, ob die GbR jetzt mit der Ehefrau ist oder mit Kindern oder mit Geschwistern. Ich gehe mal davon aus, mit der Ehefrau, weil das Vermögen ja auch so berechnet wird, wären das jetzt noch Geschwister oder Kinder dann hätte der Ehemann ja in diesem Beispiel nachher weniger Vermögen, weil er es ja teilen muss. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, die GbR besteht mit seiner Ehefrau. So. Und das Beispiel sieht so aus, ne? Auch der Autor erwähnt hier wieder, dass der liebe Immobilienbesitzer das tut, weil er die Abschreibung verdreißigfacht und eben die Steuern gewaltig reduziert. Ja, also das ist die Ansicht unseres Beispiels Immobilienbesitzer. Der Mann ist 60 Jahre alt, besitzt ein altes Mehrfamilienhaus, welches er noch 20 Jahre vermieten will. Wert der Immobilie stand heute 2,5 Millionen, Gebäude und Grundstück, also beides. Und diese 2,5 Millionen erhöhen sich jedes Jahr um 1%. Die aktuelle Miete beträgt 50.000 und Kosten sind 5.000 pro Jahr. Und beides steigt ebenfalls um 1% die nächsten 20 Jahre. Ja, ich würde mal sagen, das klingt klar und einfach. Ich hoffe, auch du, Maurice, und unsere Hörer konnten bis dahin folgen.
Selbst ich muss es heißen.
Also selbst du. Ja, das wollte ich ja jetzt nicht extra so betonen.
Ja,
Okay,
aber.
das, ja.
Habe ich verstanden, Johannes, kommt.
Ach so, ja, genau. Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Genau, ne, also das ist der Ausgangsfall. Ne? So an sich ganz einfach und die Zahlen können wir jetzt einfach mal so hinnehmen, ob die realistisch sind oder nicht. Interessiert im ersten Schritt gar nicht. So, ne, und auch Personengesellschaft mit gewerblicher Prägung, warum das jetzt in diesem Fall ist, weil es sich hier von einer GbR auf die GmbH und Co. KG in dem ersten Moment, wenn ich das jetzt diesen Begriff verwende, verschoben zu keiner steuerlichen Realisierung kommt. Ne, das wäre jetzt hier einfach mal der Grund. Alles andere interessiert uns jetzt nicht bei der GmbH und Co. KG. Wir wissen nur, okay, dies Verschieben geht jetzt, ohne dass es Steuer auslöst. So, und aktuell, dann gehen die Zahlen weiter, hat der Immobilienbesitzer, also wenn er jetzt in der GbR bleibt, ne, also würde jetzt nicht in die GmbH und Co. KG gehen, eine Abschreibung von 1.000 Euro im Jahr. Also steuerlich ist diese Immobilie so gut wie nichts mehr wert. Der Mietüberschuss, ja, 50.000 Euro. So, ne, jetzt hat man einen kurzen Aussetzer, aber ich war wohl beim Überschuss bei dieser Immobilie. Ja, da kommt dann ne, 50.000 Mieterträge, 1.000 Abschreibungen, 5.000 Kosten, 44.000 Euro raus. Und wir nehmen jetzt an, beziehungsweise das Beispiel ist so aufgebaut, dass dieser Immobilienbesitzer die nächsten 5 Jahre noch ein zu versteuerndes Einkommen von 150.000 Euro hat und er ist verheiratet. Und dazu kommen dann diese 44.000 Euro, die eben dann auch nochmal zusätzlich versteuert werden müssen. Nach 5 Jahren liegt das zu versteuernde Einkommen allerdings nur noch bei 50.000 Euro und dazu kommen eben dann noch die 44.000 Euro. Letztendlich wird es wohl so sein, dass der Beispielskunde hier dann in Rente geht und somit halt ein aktives Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit wohl beendet ist. Insgesamt erzielt er dann, davon gehe ich einfach mal aus, weil der Autor mathematisch wohl sehr fit ist, im Gegensatz zu anderen Dingen. Deswegen unterstelle ich auch, dass diese Berechnungen alle richtig sind. Nach 20 Jahren hätte unser Kunde hier ein Vermögen von 3.905.000 und ein paar zerquetschte. Das setzt sich halt zusammen aus der Liquidität vom ersten Jahr, 24.000. Bis hin zum 20. Jahr hat er schon einen Liquiditätsüberschuss von 37.000. Und wir haben ja gesagt, die Immobilie steigt ja jedes Jahr auch um 1%. Die ist dann nach 20 Jahren über 3 Millionen wert. Und das gibt eben in der Summe diese 3,9 Millionen. Und er kann ja jetzt diese Immobilie im Privatvermögen steuerfrei verkaufen. Deswegen muss ich hier überhaupt keine Steuer berücksichtigen. Ja, soweit das Beispiel und ich denke, das ist für dich und auch für alle noch einigermaßen verständlich.
Ja, das kann ich noch soweit nachvollziehen. Ich verstehe nicht ganz, worauf du bzw. der Autor jetzt hinaus will.
Ja, genau. Also wie gesagt, ne, das Beispiel ist so aufgebaut, das wäre die GbR, das ist der Ist-Zustand. Und würde er nichts ändern, ne, würde er nicht auf die Idee kommen, was ihm vielleicht irgendein Berater ins Ohr geflüstert hat, hey, du könntest doch jetzt schaukeln, weil die Abschreibung ja eben nur noch 1000 Euro auf diese Immobilie ist. So, also lässt er sich überzeugen, hey, cool, ich will schaukeln. Ne, und dann kommt eben diese GmbH und Co. KG ins Spiel. Er überträgt oder verschiebt, wie auch immer du das nennen magst, die Immobilie in die GmbH und Co. KG. Und was passiert in diesem Moment? In diesem Moment werden die stillen Reserven der Immobilie aufgedeckt. Und wir haben ja am Anfang gesagt, die Immobilie, das Mehrfamilienhaus, ist aktuell 2,5 Millionen wert. Und dadurch erhöht sich die Abschreibung von 1000 Euro auf 30.000 Euro. Das heißt, Annahme, das Gebäude ist jetzt 1,5 Millionen und der Grund und Boden eben 1 Million. Der wird ja nicht abgeschrieben, weil 2% von 1,5 Millionen wären eben diese 30.000 Euro. Das wird zwar nirgends erwähnt, aber davon gehe ich jetzt mal aus. So hat hier der Autor gerechnet. Und das ist natürlich auch der Hauptgrund, ne, warum der Immobilienbesitzer sich auf das Schaukeln einlässt. Weil jetzt steigt natürlich seine Liquidität entsprechend, da er jetzt plötzlich, es ändert sich ja an der Immobilie im ersten Step gar nichts, weil wir haben ja gesagt, durch das Verschieben werden keine stillen Reserven steuerlich aufgedeckt, sondern nur in der Immobilie werden die aufgedeckt ohne steuerliche Konsequenzen, damit ja, ich 30.000 Abschreibungen habe und damit natürlich auch meine Steuern mindern um 30.000 Euro im Vergleich zu vorher. Ja, also das ist die Absicht, soweit eigentlich noch klar und auch verständlich.
Ja, kann ich auch noch gerade so folgen. Jetzt wird es wahrscheinlich komplizierter. Oder was genau ist jetzt in der GmbH und Co. KG?
Ja, ob es komplizierter wird, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat die GmbH und Co. KG einen erheblichen Nachteil in der Zukunft. Würde jetzt der Immobilienbesitzer seine Immobilie veräußern in der GmbH und Co. KG, dann muss er hier natürlich auf die stillen Reserven Steuern bezahlen. Im Umkehrschluss, ja, oder im Gegensatz zum Privatvermögen, was wir vorhin durchgerechnet haben, wo der Verkauf dann nach 20 Jahren komplett steuerfrei ist und keine Steuer anfällt. Also diese Problematik hat auch der Immobilienbesitzer erkannt und deswegen sagt er, okay, nach 10 Jahren werde ich wieder zurück ins Privatvermögen wechseln. So, jetzt sind wir ja in der Schaukel, ne, hin und her, einmal hingeschaukelt zur GmbH und Co. KG und einmal zurückgeschaukelt wieder in die GbR. Auch hier fängt schon an, das Beispiel zu verwirren. Warum wechselt er nach 10 Jahren wieder in die GbR? Also das hat nichts damit zu tun, dass jetzt 10 Jahre vorbei sind und er jetzt ohne Steuerrealisierung wechseln könnte, sondern es hat damit zu tun, dass der Gesamtzeitraum eben 20 Jahre ist. Also muss er ja 20 minus 10 nach 10 Jahren wechseln, damit er es dann, ne, nach 20 Jahren sind wieder 10 Jahre vorbei, im Privatvermögen steuerfrei verkaufen kann. Nur hier kurz zur Erläuterung, weil sonst diese 10 Jahre natürlich verwundern. Er könnte auch schon nach 5 Jahren wechseln. Ja, also hier muss es keine 10 Jahre sein. Es muss halt dann nur danach, wenn er wieder gewechselt ist, in der GbR sich befindet, dann muss er natürlich wieder 10 Jahre warten, um dann steuerfrei verkaufen zu können. Das ist der Hintergrund. Aber was passiert denn jetzt nach 10 Jahren, wenn er wieder in die GbR wechselt? Weil jetzt hat er natürlich die Problematik, dass er den Veräußerungsgewinn oder den Zugewinn der Immobilie in diesen 10 Jahren, während er in der GmbH und Co. KG ist, versteuern muss. Und das sieht halt eben so aus: Er ist ja mit 2,5 Millionen rein. Und dann wissen wir, die Abschreibung war 30.000 Euro. Und wenn ich die Abschreibung jetzt auf 10 Jahre rechne, dann habe ich 300.000 Euro Abschreibung geltend gemacht. Das heißt, der Buchwert der Immobilie liegt jetzt bei 2,2 Millionen und der Verkehrswert, wir haben auch hier ja gesagt, 1% pro Jahr, wäre dann 2,761 Millionen. Das heißt, er hat 561.000 Stille Reserven erzeugt in diesen 10 Jahren in der GmbH und Co. KG. Und die muss er jetzt natürlich voll versteuern, wenn er zurück in die GbR geht. Das kostet ihn roundabout 258.000 Steuern. Und wenn ich das berücksichtige, ne, danach ist er 10 Jahre wieder im Privatvermögen und kann dann die weitere Wertsteigerung der Immobilie, die darf er dann steuerfrei verkaufen. Und wenn ich das alles durchrechne, was der Autor wunderbar gemacht hat, dann komme ich halt auf ein Endvermögen von 3,857 Millionen. Ja, und vorhin haben wir gesagt, im Privatvermögen hätte er ein Vermögen von 3,9 Millionen. Also im Ergebnis knapp 49.000 weniger, wenn er schaukelt. Das Fazit ist also klar. Ja, auch für dich, Maurice.
Ja, also für mich wäre das Fazit so, dass ich sagen würde, das Ding, diese Schaukel lohnt sich auf keinen Fall oder kommt der Autor zu einem anderen Schluss?
Ja, wie du dir denken kannst, natürlich nicht. Er sieht es auch tatsächlich als wenig dramatisch an, vor allem weniger dramatisch als in dem ersten Fall in unserer ersten Folge 105, wo wir gefangen in der GmbH gemacht haben, weil er sagt, okay, der Beispielsimmobilienbesitzer hat jetzt knapp 49.000 Euro eben in den Sand gesetzt auf eine Laufzeit von 20 Jahren. Das kann er wahrscheinlich verschmerzen, ne? Ob jetzt 3,85 oder 3,9 Millionen Vermögen ist ja in Absolutzahlen verschmerzbar. Aber er kommt natürlich auch zu dem Punkt, dass er sagt, ja, dass der Immobilienbesitzer auf dem steuerlichen Auge blind ist. Ja, das mag er ihm ja verzeihen. Aber er ist auch auf dem wirtschaftlichen Auge absolut blind. Das ist dann so sein weiteres Fazit.
Und wie kommt der Autor zu dieser Ansicht?
Ja, also wenn du das Immobilienbeispiel nimmst, ne, mit 2,5 Millionen ist dieses Mehrfamilienhaus wert und bringt eben nach Abzug der Kosten, die ja auch nur 5.000 Euro im Jahr betragen, 45.000 Euro an Liquidität. Also 1,8% vor Steuern. Und wenn du jetzt die Miet- und die Wertsteigerung noch berücksichtigst, dann kommt der Autor auf 2,1% nach Steuern. Ja, also auch hier will ich ihm einfach mal glauben, weil ich glaube, in Mathematik ist er wirklich fit. Aber ich will an dieser Stelle auch abkürzen, ja, und uns das Lästern des Autors ersparen. Das macht er dann in einem kompletten Absatz in der FAZ. Weil letztlich geht es ihm darum, dass der Immobesitzer mit dem Verkauf doch wesentlich besser gefahren wäre. Ne? Also wenn er Stand heute, er weiß ja, die Immobilie ist 2,5 Millionen wert, hey, warum verkauft er die Immobilie nicht und legt dann dieses Geld, was er ja dafür bekommen hätte, zum Beispiel mit 3% am Markt, an der Börse, egal wo, ne? Irgendein Produkt, wo er eben 3% Rendite pro Jahr bekommt. Weil mit diesen 3% würde er ja schon wesentlich besser fahren als mit diesen 2,1% nach Steuern. Und ausdrücklich, ne, da zitiere ich wieder, will er aber nicht zum 99. Male irgendwelche Aktienindexfonds uns, ne, also dem Leser ans Herz legen. Wohl bemerkt, Fonds, er redet von Fonds und keinen ETFs. Und das ist so seine Schlussfolgerung. Ne, er geht also davon aus, dieser Immobilienbesitzer hat nicht nur steuerlich keine Ahnung, sondern auch wirtschaftlich 0,0 Ahnung. Und letztendlich ist diese Schlussfolgerung an seinem Beispiel, ne, wenn ich sein Beispiel betrachte, ja auch gar nicht falsch, ne, weil er rechnet ja diese Rendite mit 2,1% wahrscheinlich richtig aus. Und das ist natürlich bei einer Geldanlage von 2,5 Millionen auf andere Weise wesentlich leichter zu erzielen als mit so einer Immobilienschaukel. Da reden wir ja auch noch gar nicht von den Kosten, ne? Dass ich jetzt eine GmbH und Co. KG habe, schaukel darüber und schaukel wieder zurück. Da kommen ja auch noch Kosten auf den Immobilienbesitzer zu. Aber was der Autor wieder wunderbar unterschlägt, sind einfach gewisse Dinge, die er in seinem Beispiel nicht berücksichtigt.
Und welche Dinge meinst du da ganz konkret? So kann ich sein Fazit schon auch nachvollziehen, aber ja, klär uns da gerne auf.
Nachvollziehen, ja, ne, aber auch nur genau in diesem Beispiel. Der Autor hat hier ein Beispiel gewählt, bei dem sich der Schaukel natürlich vorne und hinten nicht rechnet. Er muss ja gar nicht viel tun. Ne? Also er ist beim Schaukeln kommt er ja schon auf ein schlechteres Ergebnis in der Gesamtsumme im Vermögen, als wenn er eben nicht schaukelt. Und wenn ich beim Schaukeln nur die Abschreibung im Auge behalte, dann kann das eben nach hinten losgehen. Und natürlich in so einem Fall, wo ich von einer GbR in eine GmbH und Co. KG schaukel und ja dadurch, ne, beim Zurückschaukeln schon eine Steuer auslöse, sind in der Regel fast immer Fälle, die sich nicht lohnen. Ja, weil diese Mehrsteuer, je nachdem, hier waren es ja auch über 250.000 Euro auf einen Schlag, das ganze Schaukeln natürlich zerstört. Und deswegen, ne, wenn ich so das Beispiel mache, dann komme ich natürlich zu diesem Fazit und zu diesem Endergebnis. Aber ich habe es am Anfang schon gesagt, er hat verschwiegen, mit wem der Immobilienbesitzer hier in einer GbR ist. Ich gehe aber mal davon aus, tatsächlich, es ist die Ehefrau, weil, wie gesagt, er hätte ja sonst nicht das komplette Vermögen berechnet, was er dann nach 20 Jahren hat. Das heißt, ich unterstelle jetzt mal, er hat hier Ehemann und Ehefrau in einen Topf geworfen. Und dann hätte das Beispiel ganz anders gestaltet werden können. Ja, weil von diesen 2,5 Millionen Stand heute gehörte, gehe ich davon aus, die Hälfte der Ehefrau, also 1,25 Millionen. So, er hätte jetzt diese 1,25 Millionen einerseits an seine Frau verkaufen können, ohne dass Geld fließt. Das sind wir dann beim Verkäuferdarlehen. Die einzige steuerliche Konsequenz wäre 5% Grunderwerbsteuer. Das ist natürlich auch eine Konsequenz, ne? Auf 1,25 Millionen hätte ich dann auch eine Steuer von 62.500 Euro zu bezahlen. Ist natürlich auch nicht unerheblich. Und dazu kommt, dass ja nur die Hälfte käuflich erworben wird. Das heißt, die Abschreibung steigt nicht auf 30.000, weil für die 1,25 Millionen, die die Ehefrau ja schon im Besitz hat, bleibt die Abschreibung so niedrig. Also dann die Hälfte, 500 Euro. Und ich kriege eben nur auf den Kauf die wesentlich höhere Abschreibung. Dann müsste man alles nochmal durchrechnen. Wie sieht es dann aus? Ja, also auf jeden Fall wesentlich positiver. Aber die Einzelheiten habe ich mir da erspart. Das wäre jetzt wirklich eine Aufgabe für den Autor, weil er das perfekt beherrscht. Ja. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Ich könnte natürlich auch auf die Idee kommen, als Ehemann diese 1,25 Millionen an meine Ehefrau zu schenken. Und eventuell hat ja der Beispielskunde hier auch noch Kinder. Ja, dann hätte ich in der Summe auch einen Freibetrag, weil ich dann an die Ehefrau schenke 500.000 Euro und eben an zwei Kinder, unterstelle ich jetzt mal 400.000 Euro. Dann könnte ich in der Summe 1,3 Millionen schenken. Das heißt, diese 1,25 Millionen Anteil des Ehemanns wandern an die Ehefrau und an zwei Kinder. Und die Konsequenz wäre null Steuern. Aber was da noch dazu kommt, im ersten Schritt noch gar keine höhere AFA. Es würde sich gar nichts ändern. Ich hätte nur eine andere GbR. Aber alle anderen Zahlen wären noch identisch. Und übrigens hier kurz der Hinweis, er kann wahrscheinlich auch viel mehr als 500.000 an seine Ehefrau schenken. Und wahrscheinlich sogar 1,25 Millionen, ohne dass es Schenkungssteuer kostet. Grundsätzlich ist der Freibetrag bei 500.000 Euro, wenn ich meiner Ehefrau jetzt einfach irgendetwas schenke. Aber auch hier, ne, gibt es den gesetzlichen Güterstand. Wenn ich jetzt voraussetzen würde, die wären im gesetzlichen Güterstand, dann könnten sie diesen gesetzlichen Güterstand auflösen und dann gibt es eine Vermögensumschichtung. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber das kann den Freibetrag der Schenkung erheblich erhöhen. Und davon könnte ich jetzt mal ausgehen in diesem Fall. Ne? Wenn wir schon so schöne Fälle konstruieren, dann kann ich das ja auch. Ich unterstelle, diese 1,25 Millionen werden ohne Schenkungssteuer an die Ehefrau übertragen. Und dann im zweiten Schritt verkaufe ich die komplette Immobilie, weil jetzt gehört sie ja der Ehefrau. 2,5 Millionen gehören der Ehefrau und die verkauft jetzt die Immobilie an ihren Ehemann für 2,5 Millionen. Das löst keine Grunderwerbsteuer aus, weil jetzt sind wir in der Grunderwerbsteuer frei zwischen Ehegatten. Selbst wenn die Kinder involviert wären, kann ich das tun. Auch hier Grunderwerbsteuerbefreiung. Also dieser Fall geht dann auch. Und somit erziele ich auch noch den positiven Effekt, weil ich es über Verkäuferdarlehen mache. Das heißt, der Ehemann bezahlt das nicht in Form von Geld, sondern es wird ein Darlehen gegeben von der Ehefrau an den Ehemann. Und eventuell habe ich dann sogar noch einen Zinseffekt, der sich in der Steuer noch positiv auswirkt und damit auch in der Liquidität. Und ich habe den Vorteil, ich könnte, wenn es da noch Enkelkinder gibt, und das würde ich in meinem Beispiel dann natürlich so konstruieren, auch noch Forderungen an die Enkelkinderübertragung, also das Darlehen, und damit Zinsen bei meinen Enkelkindern auslösen, die vielleicht gar nicht steuerpflichtig sind. Ja, also du siehst, das Beispiel kannst du in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, nur dadurch, dass ich einfach ein paar Parameter ändere und steuerliche Überlegungen anstelle. Ne, wie kann ich denn so einen Fall, wenn ich die Ausgangsbasis habe, auch anders gestalten, als von der GbR in die GmbH und Co. KG zu gehen?
Ja, Wahnsinn. Am Ende zeigt es, wie vorausschauend und weitsichtig man, glaube ich, auch im Bereich Immobilien eben planen muss. Willst du noch etwas zur wirtschaftlichen Dummheit sagen?
Ja, wenn wir schon den Autor hier etwas aufs Korn nehmen, ne, auch hier wirklich ausdrücklich nochmal erwähnt, das macht mir auch deshalb so Spaß, weil er ja auch in seinen Artikeln alle Immobilienbesitzer wahnsinnig aufs Korn nimmt und letztendlich seine Artikel so schreibt, als wäre es das Schlimmste, wenn man halt heute Immobilieninvestor oder Besitzer ist. Deswegen drehen wir das hier in unserer Podcast-Folge einfach mal um. Ja, und auch hier, ne, also er zieht dann ja wirklich über den Immobilienbesitzer her, dass der seine Immobilie nicht verkauft und dann dieses Geld einfach nimmt und irgendwo so anlegt. Da muss man ja auch sagen, in der Vergangenheit hat dieser Immobilienbesitzer wahrscheinlich sehr vieles richtig gemacht. Weil wenn wir zurück zu unserem Beispiel gehen, der Autor spricht von 1.000 Euro Abschreibung. So, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Autor weiß, was dies bedeutet. Ich unterstelle jetzt mal, er weiß es nicht, weil was bedeutet denn wirklich, wenn ich auf diese Immobilie noch 1.000 Euro Abschreibung habe? Dann bedeutet es historisch, dass er wahrscheinlich eine Abschreibung von 1,25 oder maximal 2 oder 2,5% hatte. Und wenn ich das aufs Gebäude zurückrechne, dann hat er damals dieses Mehrfamilienhaus zu 80, 50 oder 40.000 Euro angeschafft. Also das bedeutet die Abschreibung von 1.000 Euro. Grund und Boden wissen wir nicht, ja, das können wir aber jetzt mal außen vor lassen. Aber wir wissen, dass das Gebäude heute 1,5 Millionen wert ist. Also so viel hat dieser Immobilienbesitzer nicht falsch gemacht. Also im schlechtesten Fall, nämlich wenn er für 80.000 Euro gekauft hat, dann hat er sein Vermögen knapp verzwanzigfacht. Ja, und vielleicht hat er dafür noch nicht mal eigenes Geld eingesetzt, sondern hat komplett fremdfinanziert, dann kann ich noch nicht mal die Rendite ausrechnen. Ja, die ist unendlich. Und das wird halt in keinster Weise vom Autor hier erwähnt. Und ja, für die Zukunft wäre sein beschriebener Weg gar nicht die schlechteste Alternative. Aber das liegt natürlich alleine daran, dass sein Schaukeln, so wie er es beschreibt, nicht funktioniert. In meinem Beispiel, ne, dass ich das vorher an die Ehefrau steuerfrei schenken kann und dann mache ich Verkauf über Verkäuferdarlehen, dann komme ich natürlich auf eine wesentlich höhere Rendite als wahrscheinlich 5, 6, 7, 8%. Ne, das müssen wir dann im Detail halt eben ausrechnen. Ja, und zum Schluss prangert der Autor fragwürdige Steuersparmodelle an. Ja, wenn es wirklich ein sogenanntes Steuersparmodell ist, würde ich das auch unterschreiben. Aber sein Beispiel hat mal so gut wie gar nichts mit Steuergestaltung bzw. Steueroptimierung zu tun. Und auch der andere Punkt, wie realistisch sind denn die zukünftigen Mieterhöhungen von 1% in seinem Fall? Wenn die Immobilie wirklich 2,5 Millionen wert ist, ich glaube, in der Zukunft hätte ich hier größere Mieterhöhungen, die weit über 1% liegen. Und natürlich auch eine Neuvermietung kann der Immobilienbesitzer ja eine ganz andere Mietrendite erzielen. Also in der Summe wieder ein sehr individuelles Beispiel, welches Immobilieneigentum in Frage stellen soll und alternative Anlagen, Aktienfonds als die wesentlich bessere Alternative darstellt. Ja, und das ist eben wieder die einseitige Betrachtung hier von diesem Artikel.
Und insgesamt, was ist dein Fazit, Johannes? Oder von Zacharias Zaster, kannst du dir aussuchen?
Ich nehme mal den Zaster, unsere fiktive Figur. Ja, abschließend will ich noch sagen, dass Schaukeln richtig Spaß machen kann, aber es ist und bleibt immer ein individueller Fall. Ja, also so wie er wirklich einen extremen individuellen Fall beschreibt, gibt es tatsächlich Fälle, die sich nicht lohnen. Aber es gibt eben auch ganz viele Fälle, die sich mehr als lohnen. Ja, und ich wünsche mir von einer Zeitung wie der FAZ andere Artikel. Ja, aber ja, es wird die Schlagzeile verkauft und Angst. Ne? Also hier wird ja auch sehr viel Angst verkauft, weil auch die der Immobilieninvestoren, ja, diese Angst verkauft sich eben gut. Und es wird nicht lange dauern, ja, und das glaube ich hier auch. Dann wird vielleicht der gleiche Autor Angst schüren, wenn es um Aktien oder Fonds geht. Also wundern würde es mich nicht.
Gut, Johannes, dann erstmal besten Dank für die Folge. Den Artikel, den kannst du mir trotzdem mal schicken. Den würde ich mir gerne nochmal durchlesen. Und ja, an euch besten Dank fürs Zuhören. Bitte, wie immer, dran denken, eine Bewertung abzugeben, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Viele haben ja auch schon sicherlich eine Bewertung abgegeben. Und ansonsten sage ich bis demnächst.
Ja, goodbye und lasst euch den Spaß am Schaukeln nicht nehmen.
Ciao.
Ciao.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.